Deutschlandfunk Kultur. Tonart.
Was ist das überhaupt für ein Unternehmen, dieses Spotify? Wir kennen natürlich einige Zahlen. 96 Millionen Menschen zahlen wohl für die Nutzung dieses Streamingdienstes. Mehr als doppelt so viele nutzen die kostenlose, über Werbung finanzierte Variante. Ansonsten aber verrät die 2008, glaube ich, in Schweden gegründete Streaming-Plattform nicht viel über sich. Genauso wie auch andere Big Player im Netz nicht viel über sich verraten. Google, Apple, Amazon und Co. Das ist aus gesellschaftlicher Sicht natürlich äußerst unbefriedigend. Und auch deshalb hat eine Forschergruppe Spotify unter die Lupe genommen und aus ganz verschiedenen Blickpunkten näher untersucht. Und einer von diesen Forschern ist der Medien- und Kommunikationswissenschaftler Patrick von der Rau von der Martin-Luther-Uni Halle-Wittenberg. Hallo, guten Tag.
Guten Tag.
Der Titel Ihres Buchs, das Sie gemeinsam mit einem Team von Wissenschaftlern herausgegeben haben, Spotify Teardown. Wie würden Sie das übersetzen? Spotify auseinandernehmen?
Also es geht im Prinzip um eine kritische Demontage. Der Begriff kommt ja aus dem Reverse Engineering. Also wenn Ingenieure nicht verstehen, wie ein Kühlschrank funktioniert, dann nehmen sie den auseinander und rekonstruieren sich den Bauplan. So technisch haben wir das natürlich nicht gemacht. Uns ging es um einen experimentellen und auch spielerischen Umgang der Annäherung an Spotify unter dem Gesichtspunkt, was ist das überhaupt, wo sind die überhaupt, wem dienen sie und wie wollen sie Kultur verändern.
Sie sind zum Teil konspirativ vorgegangen, um hinter die Kulissen von Spotify zu schauen. Zum Beispiel haben Sie ein eigenes Plattenlabel gegründet und eigens komponierte Musik hochgeladen, diese hier. So geht es dann auch ungefähr weiter die ganze Zeit. Da hätte man schon vermuten können, das ist gar nicht so richtig echte Musik. Sie haben sich da Heinz Dudel genannt mit einem Album namens Election Music. Warum war das nötig, so verdeckt vorzugehen?
Das sind 13 Varianten eines Tunes, der basiert auf den Ergebnissen der Lokalwahlen in Schweden, modifiziert nach der Höhe der Wahlbeteiligung und offensichtlich als Gag gemeint. Uns ging es erstmal darum, auszuprobieren, was überhaupt als Musik bei Spotify akzeptiert wird. Wir hatten auch ein anderes Album, das waren die gesampelten Küchengeräusche einer Mitarbeiterin, wo für uns die Frage war, an welchem Punkt gilt etwas noch als Musik und wer entscheidet darüber? Und das sind dann halt die sogenannten Aggregatoren, die das tun. Und diese Ebene hat uns in dem Falle interessiert.
Und wie hat Ihnen das dann weitergeholfen? Was für Erkenntnisse hat Ihnen das dann zum Beispiel gebracht?
Also erstmal haben wir verstanden, wie sozusagen der Weg vom Tonstudio oder vom Amateurmusiker auf die Plattform Spotify funktioniert, welche Stationen durchlaufen werden müssen, was für Gatekeeper da auch sitzen. Also wie gesagt, Aggregatoren, die man aber auch umgehen kann, wenn man zum Beispiel für sie bezahlt, wie wir es dann gemacht haben mit unseren gesampelten Küchensounds. Uns ging es aber auch darum, zu überprüfen, was Datensicherheit bei Spotify ist. Es gab Gerüchte damals schon unter Journalisten, dass die Plattform gegamed werden kann, dass also Zugriffsraten auf einzelne Stücke manipuliert werden können. Und auch dazu haben wir unsere eigene Komposition in Anführungszeichen genutzt, weil wir natürlich keine urheberrechtlich geschützten Werke dahingehend überprüfen wollten.
Was war denn letztendlich aber Ihr Beweggrund dahinter? Fanden Sie auch, dass Spotify zu viel Geheimniskrämerei betreibt?
2013, als wir das Projekt starteten in Stockholm, lag die Firmenzentrale knapp 300 Meter von dem Ort, wo wir den Antrag geschrieben haben. Wir haben uns damals zuerst gefragt, was ist Streaming überhaupt technisch auf einer ganz einfachen Ebene? Wie funktioniert das? Alle sprachen von einem großen Wandel, Downloading zu Streaming. Damals war in Schweden ja die Piratenpartei aktiv. Pirate Bay war der wichtigste Zulieferer an Gratis-Musik, also vorbei an den Lizenzen. Und Spotify schien daran anzuknüpfen und gleichzeitig aber auch sofort akzeptiert zu werden von wichtigen öffentlich-rechtlichen Institutionen wie dem Schwedischen Rundfunk, aber auch etwa der Schwedischen Nationalbibliothek, wo das Projekt ursprünglich angesiedelt war. Und wir haben uns gefragt, wie geht das alles zusammen? Also ein privater Akteur, öffentliche Interessen, die File-Sharing-Community und dann ein Dienst, der genau das Gegenteil versprach, nämlich Schluss zu machen mit dem Vertrieb nicht lizenzierter Musik im Netz.
Würden Sie im Nachhinein sagen, also nachdem ich nämlich das Buch gelesen hatte, dachte ich, das ist ja wirklich interessant, dass das mal jemand so aufschreibt, dass Spotify letztendlich mit nichts in der Hand oder wenig, so mit einfach nur Versprechung dieses ja, Millionen oder, wenn es sich alles entwickelt wie geplant, vielleicht milliardenschwere Unternehmen so aus dem Boden stampft?
Ja, das ist in der Tat die große interessante Frage. Also wie organisieren sich solche Unternehmen? Das ist so die Kernfrage auch unseres Buches. Wie normalisieren sich ihre Dienste? Wie kommt es dazu? Was muss da alles passieren? Daniel Ek und Martin Lorenzson waren zum Zeitpunkt der Gründung 2006 ja nicht musikaffin, sondern das waren zwei Millionäre aus der Werbebranche, also der Werbetechnologie, also AdTech, wie das so schön heißt, und kamen wirklich aus diesem Bereich und haben versucht, was Neues aufzubauen, was ursprünglich auch gar nicht auf Musik ausgerichtet war, sondern erstmal überhaupt eine Mediendistributionsplattform, wo man dann gedacht hat, hier gibt es zwei tolle Sachen in Schweden. Zum einen eine lebendige File-Sharing-Community, die also gerne umsonst Dinge aus dem Netz will, und dann andererseits aber auch die technischen Voraussetzungen, nämlich diese Peer-to-Peer-Netzwerke, die man dann auch benutzt hat, sodass man die Kosten für den Distributionsdienst selber reduzieren konnte. Es war einfach ein tolles Geschäftsmodell.
Wie ist das bei Ihnen gewesen? Wie entgegenkommend war letztendlich Spotify bei Ihnen? Wie sehr haben die das begrüßt, dass sie mal von Ihnen, von außen stehenden Leuten, so unter die Lupe genommen werden?
Also Spotify kooperiert ja mit Forschern, die angewandte Forschung machen, gerade halt von der Königlich Technischen Hochschule in Stockholm. Wir waren dann etwas anders aufgestellt, haben das aber auch nie verheimlicht, sondern schon vor Einreichen des Antrags mit denen direkt gesprochen. Können wir eure Daten haben? Können wir uns offen unterhalten über die Art von kritischer Forschung, die wir gerne machen würden? Und es gab gegenseitige Respektbekundungen und ein freundliches Nein, danke. Also die Aufforderung, wir könnten ja auch gern die Firmengeschichte schreiben, das haben wir dann auch getan, aber mit anderen Mitteln. Unsere Grundüberzeugung war halt, ein Datenphänomen wie Spotify muss auch auf Datenebene untersucht werden. Also wir können jetzt nicht einfach Fragebogenerhebungen machen oder Nutzer fragen, welche Stücke sie gern hören und wie, sondern wir müssen dem irgendwie näher kommen und haben das eigentlich auch recht naiv gemacht. Also sozusagen following the files, das war so die Grundmetapher. Ja, können wir den Daten folgen? Und haben das dann aber auch konsequent durchgezogen. Und das hat Spotify natürlich ab dem Punkt nicht gefallen, wo es um die AGBs, also die Nutzerregeln der Plattform ging, die wir dann, wie wir es auch Ihnen gesagt haben, verletzen mussten, einfach um bestimmte Ergebnisse erzielen zu können.
Das war dieses sich reinschleichen und ja, was für Nutzerregeln haben Sie noch
Nein, verletzt? Also es ging für uns ganz konkret zum Beispiel um die Frage der Datensicherheit. Also ist das tatsächlich so, dass Plays auf Spotify manipuliert werden können? Wir dachten, daran gibt es ein öffentliches Interesse, das zu wissen, und haben dazu eine Gruppe von Bots auf den Weg gebracht, die unsere eigene Musik gehört haben. Das hat auch damit was zu tun, dass wir einen ethischen Rahmen haben. Wir dürfen ja nicht Nutzerdaten, also von lebenden Nutzern, erheben. Wir dürfen auch keine urheberrechtlichen Regeln verletzen. Deshalb blieb uns eigentlich nicht viel anderes übrig, als unsere eigene Musik und unsere eigenen Nutzer zu erzeugen, in einem geringen Umfang, um diese Art von Fragen überhaupt beantworten zu können. Und wie gesagt, ein Ergebnis ist, dass das tatsächlich sehr leicht möglich ist.
Was würden Sie sagen, ist Spotify wirklich der weiße Ritter, der daherkommt und was Positives letztendlich für die Musik oder vielleicht sogar für die Musikerinnen bewirkt?
Viele würden das ganz sicher bejahen. Also Spotify hat ja erstmal enormen Zugang auch zu Ressourcen geschaffen, die vielleicht sonst gar nicht sichtbar, nicht hörbar waren. Es ist vielleicht aus meiner Sicht nicht das beste Geschäftsmodell, das es gibt. Es gibt ja Startups, auch in Berlin zum Beispiel, die einen anderen Zugang haben, die halt zum Beispiel als Kollektiv organisiert sind, wo auch die Gewinne anders verteilt werden. Also ich denke schon, dass das alles Fragen auch sind, die in eine öffentliche Debatte eingehen dürften über die Veränderung, die Spotify ja immer für sich beansprucht hat. Also Daniel Ek ist immer wieder aufgetreten und hat gesagt, ich will Kultur verändern. Ja, warum bitteschön haben wir dann keine öffentliche Debatte zu diesen Veränderungen?
Google hat sich ja einst den Wahlspruch verpasst, don't be evil, haben ihn dann irgendwann zurückgenommen. Jetzt heißt es, glaube ich, nur noch do the right thing. Wie böse ist denn Spotify?
Also die Frage verbietet sich eigentlich im Rahmen unseres Projekts, weil wir genau diese Zuweisung von Gut und Böse so nicht vornehmen wollen. Ich denke, es hat ja immer was auch mit einer Verantwortung aller Nutzer auf Spotify zu tun, zu denen wir alle gehören. Sozusagen, man kann nicht einfach einen Akteur rausgreifen und sagen, der ist jetzt schuldig. Dann ist ja auch die Frage, wer bei Spotify ist schuldig. Also Spotify gehört ja schon seit 2009, also 3 Jahre nach der Gründung, schon nicht mehr den Gründern, sondern ist übergegangen im Grunde in den Besitz eines Geflechts von Risikokapitalgebern. Sozusagen, wer ist hier eigentlich verantwortlich? Da spielen ja auch noch ganz andere Hersteller eine Rolle, Hardware und so weiter. Und uns ging es darum zu verstehen, wie kommt es überhaupt, dass so ein Riese entsteht? Und was können wir jetzt zu diesem recht späten Zeitpunkt eigentlich noch tun? Und unser Buch war der Versuch, oder ist der Versuch, versucht dazu halt auch eine öffentliche Debatte in Gang zu setzen, auch zu zeigen, wo verbieten Spotify, Facebook, Google vielleicht künftig Forschung wie unsere, die halt nicht angewandt ist, sondern versucht auch kritisch Fragen zu stellen.
Vielleicht nochmal ganz zum Schluss gefragt, gerade Facebook und ja auch die anderen großen Tech-Bereiche, Unternehmen haben sich ja immer auf den Standpunkt zurückgezogen, wir sind Tech-Unternehmen, wir sind keine Medien in dem Sinne, keine Medienplattform. Und auch Spotify hat, glaube ich, diese Einstellung immer vertreten. Nach dem, was Sie jetzt alles wissen, sind Sie auch noch der Meinung, das sind reine Tech-Unternehmen oder müssten die eventuell dann auch als Medienunternehmen reguliert werden oder selber größere gesellschaftliche Verantwortung übernehmen?
Sehr gute Frage. Also die Gratis-Version von Spotify war zumindest über lange Zeit ein amerikanisches Medienunternehmen, das so funktioniert hat wie kommerzieller Rundfunk, also wo halt sozusagen die Werbung zahlt oder der Nutzer umsonst Zugriff hat durch Werbeschaltung. Spotify hat sich sehr verändert. Ist auch die Frage, ob es nur eine Plattform ist, sondern also sozusagen ein Intermediär ist und nicht ein Datenproduzent. Das ist dann die kritische Frage, die man auch zum Schluss stellen darf, denke ich. Erhebt Spotify in großem Umfang Nutzerdaten, die vielleicht einem Verhaltensprofiling zuarbeiten und müsste da stärker reguliert werden? Das sind Fragen, wo aber auch Spotify selbst sozusagen auch antworten muss, und zwar nicht uns, sondern den europäischen Gesetzgebern.
Patrick von Raum, Medienwissenschaftler von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.